On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Adler sollen fliegen. Das zwar nicht in Lake Placid beim Skispringen unbedingt, aber dafür umso mehr beim Super Bowl in New Orleans. Zudem steht die Halbzeit bei der alpinen Ski-WM an. Die Rodel-WM liegt hinter uns und die Biathlon-WM, die steht in den Startlöchern. Das alles und noch viel mehr in Folge 263 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und wie immer, oder nicht wie immer, weil heute an einem Dienstagvormittag mal, moin an David, der heute ein wenig kränkelt.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, wir schieben es mal auf den Super Bowl, aber die Erkältung habe ich mir sicherlich schon irgendwo vorher eingefangen. Das Husten versuchen wir dann ein bisschen rauszuschneiden und dann gibt es natürlich auch trotzdem an diesem Dienstag die Sportnews der vergangenen Woche. Wir sprechen natürlich, du hast es angerissen, über den Super Bowl. Wir sprechen natürlich über die ganzen Reihen von Weltmeisterschaften, die wir im Wintersport haben. Geht natürlich auch abseits der Weltmeisterschaften im Weltcup weiter, nordische Kombination, Skispringen, und so weiter und so fort. Danach unter anderem ja die Handball-Bundesliga, die wieder startet. Wir haben unter anderem ein kleines News-Update aus Tennis, Leichtathletik, Radsport und so weiter. Die Premier League of Darts ist losgegangen. Darüber werden wir sprechen. Die Eishockey-Frauen haben ihr Olympiaticket gesichert. Und im Basketball steht das Final Four im deutschen BBL-Pokal bevor. Und ja, Fußball sowieso. Aber das kommen ja immer am Schluss bei uns. Und ich würde sagen, wir starten mit einer kurzen News, Benny, die, und ich kann den Insta-Kommentar von Ballett Trier unter dem Sportschau-Post sehr gut verstehen. Nach 14 Jahren wieder Hallenweltmeister, die deutschen Hockeyherren gewinnen spektakulär gegen den Titelverteidiger Österreich. Ballett Trier schreibt Superleistung, leider kaum Beachtung in den Medien, keine Nachricht im Ersten und auf ZDF.
Ja, umso eher dann aber sogar als Erstes genannt hier bei uns, bei On The Pitch. Ja, und das auch absolut zu Recht. Ich meine, nach der regulären Spielzeit stand es 6:6 im Finale des deutschen Teams gegen Österreich. Im Shootout konnte dann Deutschland oder das Team von Trainer Witthaus und Jan-Philipp Rabente mit 2:1 gewinnen und ja, damit sich, wie gesagt, seit 14 Jahren das erste Mal wieder Weltmeister nennen. Und David, naja, parallel dazu standen ja auch die Frauen an im Hockey, die auch ihre WM im Hallenhockey gespielt haben. Da hat es am Ende nicht für eine Medaille gereicht. Da ging nämlich das Bronzespiel gegen Tschechien verloren, nachdem ja auch im Shootout gegen Österreich wiederum leider im Halbfinalspiel verloren werden musste. Aber ich denke, die Bilanz, die lässt sich doch durchaus sehen.
Deutschland ist und bleibt weiterhin eine Hockeynation, egal ob da ein Sack drüber ist oder nicht über dem Feld. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Genau, bei uns ganz zuvorderst, weil das eben sonst gerne untergeht. Und dann kommen wir zum Super Bowl, den wir gesehen haben in New Orleans mal wieder. Ich habe natürlich unter anderem die Nacht deswegen durchgemacht, weil ich auf den Stromausfall 26 Minuten gehofft habe, wie das vor 12 Jahren ja auch der Fall war. Nun, ich glaube, der Hype ist ein bisschen vorbei, wenn man sich die TV-Quoten zum Beispiel vom ersten Quarter anguckt. Ich glaube, es sind die schwächsten TV-Quoten in Deutschland für den Super Bowl seit 10 Jahren. Aber sportlich gesehen war der Threepeat der Kansas City Chiefs natürlich das überragende Thema. Das wäre ja möglich gewesen, aber die Philadelphia Eagles haben gesagt, nö, nicht mit uns. Und das haben sie auch wirklich überragend bereits in der ersten Hälfte durchgesetzt.
Ja, es war wirklich Wahnsinn. Ich meine, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel zur Halbzeit stand. 23-0? 27-0.
Ja. Nee. 24-0,
genau. Macht auch Sinn. Macht auch Sinn von den Punkten her, ja. Zur Halbzeit hat das Team von Jalen Hurts schon geführt. Und man dachte sich, was ist denn hier los? Weil das Team von Pat Mahomes kam kaum über die Mittellinie. So stark hielt da die Defensive der Eagles dagegen. Und das Ergebnis am Ende spricht ja auch eine deutliche Sprache. Ich meine, da kamen ein paar Punkte noch dazu. Aber 40-22 gewinnen am Ende die Eagles und deformieren damit ja das Team der Kansas City Chiefs, was ja so sehr darauf gehofft hatte, diesen Rekord von 3 Super Bowl-Siegen in Folge zu holen. Und dabei waren sie am Ende aber wirklich Meilen entfernt.
Ja, Mahomes hat mehrere Interceptions geworfen, da hat man sich schon verwundert die Augen gerieben, was da bereits vor der Halbzeit los war. Hat man natürlich gedacht, okay, ja, Falcons gegen Patriots, Aufholjagden sind im Super Bowl immer möglich, deswegen bin zumindest ich dann mit dem Motto reingegangen, ja gut, warte mal das dritte Quarter noch ab, ja, bis da vielleicht sich dann was tut. Es ist ein bisschen was getan worden, das Ergebnis ist am Ende knapper als das Spiel war. dass die Chiefs am Ende noch auf 22 Punkte kommen. Naja, gut, da war am Ende dann auch viel Backup auf dem Feld, also Backup-Quarterback, Backup-Verteidiger, die dann die Receiver halt vielleicht mal den einen oder anderen Pass mehr gefangen lassen haben. Deswegen gab es ja unter anderem noch einen spektakulären Chiefs-Touchdown kurz vor Schluss. Letztendlich aber der verdiente Erfolg für die Eagles, und das ist das zweite Mal, dass die den Super Bowl gewinnen nach dem 41-33 über die Patriots in 2018.
Ja, so ist es. Ja, und sonst, ja, steht der Super Bowl ja auch immer rund um den Sport für einiges anderes. Donald Trump war mit seiner Familie im Stadion, das hat man gesehen. Taylor Swift wurde ausgebuht, das fand ich auch sehr interessant. Ihr Blick hatte auch eine eindeutige Sprache gesprochen, und ja, auch sportlich lief es ja für sie mit ihrem Freund Travis Kelce nicht sonderlich gut.
Ja, und sonst Kendrick Lamar, Meinungen? Genau. Viele waren etwas verwundert, dass es vielleicht ein bisschen zu sehr Nische war für den Super Bowl.
Ja, ich fand es auch verhältnismäßig unspektakulär für das, was wir dann in den letzten Jahren immer mal wieder doch eher gesehen haben. Da erinnere ich mich dann doch lieber zurück an vergangene Super Bowls. Es ist aber auch ehrlicherweise nicht ganz meine Musik.
Ja, wie heißt der? Not Like Us, oder, dieser Song?
Ja, genau.
Ich kann es nicht mehr hören. Das ist wirklich schlimm. Es wurde immer drüber diskutiert, spielt er ihn oder spielt er ihn nicht? Er hat ihn gespielt. Aber das ist halt immer in jedem Insta-Reel oder in jeder Insta-Story drin gewesen. Kannst du auch irgendwann nicht mehr hören. Naja, wir schließen das Kapitel NFL für diese Saison. Werden aber natürlich dann spätestens im Herbst, wenn mit Draft und Saisonstart dann wieder es losgeht, natürlich auch hier wieder drüber berichten. Und wir kommen zum Halbzeitfazit der alpinen Skiweltmeisterschaften. Wir haben die beiden Weltmeisterschaften gleich vorne hingepackt in den ersten Take, weil sie es sich verdient haben, und starten mit dem Mixteam-Parallelevent in Saalbach-Hinterklemmen, das am Dienstag stattgefunden hat.
Ja, ganz genau. Und naja, das deutsche Team da ja in einer, ich sag mal, etwas komplizierten, in einem komplizierten Team. Ich meine, Linus Strasser und Lena Dürr, klar, dabei aber Fabiano Dorigo und Fabian Gratz. Am Ende hat es nur für einen fünften Platz gereicht. Nach ganz vorne hat es für die Italiener gereicht. Colomb, Della Vite, Della Mea und Vinazza, die da das Ding vor den Schweizern und den Schweden holen. War da was für dich dabei, was überraschend war?
Also ich fand es erstmal relativ spektakulär, das erste Mal eben das Zielstadion zu sehen, was uns jetzt die nächsten Tage dann begleiten sollte und was es ja noch weiter tut.
Ja.
Es kamen die ersten Reels so von den TV-Stationen, wie sehr die Kabinen oben wackeln. Also wenn da unten auf der Tribüne so richtig Alarm ist, dann bist du da richtig am Shaken in den Kommentatorenkabinen, und dann ist da nicht wirklich was zu erkennen auf dem Bildschirm. Haben die Leute teilweise schon ihre Geräte festgehalten, damit das nicht vorne durchs Fenster dann in die Zuschauer reinfällt. Und sportlich gesehen war es ein extrem steiler Hang, da wo sich ja dann später auch der Zielsprung bei den Speed-Disziplinen befindet, war eben dann auch ein Teil der Piste. Das war schon wirklich ein knackiger Einstieg und hat Bock gemacht auf das, was dann an den Tagen danach folgen sollte. Und da kommen wir direkt drauf zu sprechen. Am Donnerstag nämlich der Super-G der Damen. Stefanie Venier aus Österreich gewinnt zu Hause Gold. Federica Brignone holt sich Silber. Und Lauren McHugh, die Überraschungssiegerin von St. Anton, holt sich Bronze bei der Weltmeisterschaft, obwohl sie ja noch gar kein großes Weltcup-Podest außer ihrem einzigen Sieg dort in St. Anton hat. Und das Schöne in diesem Event ist, und das finde ich immer toll, dass es möglich ist und dass man dann nicht auf jede tausendstel Sekunde das runterbricht. Es gibt zweimal Bronze, weil Kaiser Wickhoff Lee genauso schnell ist wie Lauren McHugh.
Ja, genau. McHugh übrigens auch das erste WM-Rennen generell für sie, in der sie jetzt einen Podestplatz oder eine Medaille holen kann. Das ist auf jeden Fall echt eine tolle Geschichte. Aber auch aus deutscher Sicht kann man ja durchaus zufrieden sein. Wir haben uns ja schon ein bisschen verwundert die Augen gerieben, als wir die Ergebnisse der Trainings verfolgt hatten, weil da war eine gewisse Emma Eicher tatsächlich zwischenzeitlich auf dem vierten Platz wiederzufinden. Hat auch selbst gesagt, es macht einfach, diese Piste macht richtig Spaß, und da kann einiges gehen die Tage, hat sie gemeint. Und was soll man sagen, direkt im ersten Rennen ein starker Rang 6, nur eine halbe Sekunde ungefähr hinter der Spitze Venier, und auch Vornamen wie Esther Ledezka, Lara Gut-Berami oder auch Cornelia Hütter. Also ein richtig toller Einstand.
Genau, also gerade wenn man sich anguckt, eben wer um sie rumsteht im Ergebnisklassement, davor Gotcha, dahinter Ledezka, Gut-Berami, kann man da auf jeden Fall nicht drüber meckern. Kira Weitle-Winkelmann kam bisher nicht ganz so rein in diese Weltmeisterschaften. Rang 23 ist es im Super-G geworden. Lindsay Vonn übrigens ausgeschieden. Das war ziemlich bitter. Die ist mit dem Unterarmschutz relativ weit oben an der Mittelstation an dem Tor hängen geblieben. Ja, vor der Mittelstation sogar. Das war ziemlich bitter. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum wir machen es chronologisch. Der Super-G der Männer am Freitag. keine große Überraschung, Marco Odermatt holt das Ganze am Ende mit Start Nummer 8. Überraschenderweise Adrian Smyset-Seierstedt mit Start Nummer 1 hält sich auf dem Bronzerang aus Norwegen. Und Raphael Haaser, so ein bisschen, wie soll man sagen, Seelenfrieden für Familie Haaser, weil sich die Schwester am Tag zuvor Innen- und Kreuzband reißt beim Super-G. Silbermedaille für Österreich. Vincent Griechmeier wird Vierter und der Beste aus deutscher Sicht ist, und das ist dann tatsächlich ein bisschen schlechter als Emma Eicher am Tag davor, Simon Jocher auf Platz 18, Romuald Baumann wird 22. und Louis Vogt stürzt relativ übel am Zielsturz, am Zielsprung, der tatsächlich es ordentlich in sich hatte bereits im Super-G.
Ja, definitiv. Das passierte da an derselben Stelle ja einigen, dass sie tatsächlich nicht im Ziel ankamen. Auch ein paar größere Namen waren dabei, aber ich glaube, da kommen wir gleich im nächsten Rennen nochmal drauf. Das hat sich dann auch relativiert, beispielsweise für einen Namen wie Alexis Monet, der dann ja noch ein Podest im Laufe der Woche einfahren konnte. Genau, aber sonst, ich glaube, gerade der 18. Platz von Simon Joche, den darf man auch nicht minder einschätzen. Das ist ein tolles Ergebnis und macht auch Hoffnung für einen Athleten, der ja auch sehr viel Negatives erleben musste in den letzten Jahren.
Genau. Zwei Enttäuschungen würde ich trotzdem hervorheben. Das eine ist James Crawford, der ist 27. geworden. Das war immer der Titelverteidiger vom letzten Mal. Und ich glaube, dass Franjo von Almen sich mit Platz 12 am Ende auch mehr ausgerechnet hat. Aber ich würde sagen, das hat sich in der Abfahrt bewahrheitet. Da kommen wir zu den Abfahrtswettbewerben, starten allerdings mit den Damen. Die waren am Samstag dran. Breezy Johnson wird Weltmeisterin aus den USA. Miriam Puchner holt erneut eine Medaille für Österreich. Das lief also ganz gut an die ersten Tage. Und das freut uns beiden natürlich ganz besonders. Die Olympiasiegerin von 2018 im Super-G holt Bronze in der Abfahrt. Esther Ledecká mit Bronze für Tschechien.
Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich auch was mich sehr gefreut hat, sie da auf dem Podest zu sehen. Die Abstände waren ja auch zumindest relativ nah beieinander. Ich meine, Esther Ledecká dann relativ knapp hinter Puchner. Auch hier McHugh wieder mit einem guten Ergebnis, mit einem starken 5. Rang. Und Emma Eicher bestätigt ihren 6. Platz aus dem Super-G direkt mit einem weiteren 6. Platz. Konnte da sogar ein bisschen, wenn man die Zeit sich anschaut, da war der Abstand noch ein bisschen geringer als in ihrem ersten Rennen. Und diesmal war sie auch nicht die einzige deutsche Frau, die performt hat. Kira Weidel-Winkelmann am Ende mit einem soliden 12. Platz. Ich glaube, das kann man auch noch erwähnen. Und Lindsay Vonn am Ende Rang 15. Keine 2 Sekunden
hinter der Spitze. Vor Sofia Gotcha.
Vor Sofia Gotcha. Hätte man das wieder gesagt, da hätte man vielleicht auch denken können, es geht weiter nach vorne. Aber ja, sie ist absolut konkurrenzfähig.
Ja, absolut. Das gucken wir mal, ob sie jetzt weitermacht. Olympia ist ja ihr anerkanntes Ziel, eben auf ihrer Lieblingspiste in Cortina, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch kommt. Lara Gut-Behrami übrigens ausgeschieden, das noch am Rande, der prominenteste Name dort. Dann kommen wir zur Herrenabfahrt. Ich hatte gesagt, Franjo von Almen war im Super-G sicherlich nicht zufrieden. In der Abfahrt sah es dann schon besser aus. Gold für auch WM-Debütanten von Almen. Vincent Griechmeier holt Silber für Österreich und Alexi Monet macht seine schlechte Super-G-Leistung wieder gut mit Bronze in der Abfahrt. Dominik Paris holt Platz 4, Marco Odermatt wird 5. Und auch hier muss man wieder ein bisschen weiter nach unten gehen im Klassement, um den besten Deutschen zu finden. Mhm. Das ist nämlich auf Rang 20 Romet Baumann.
Der King Konstanz im deutschen Team. Ja, also ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Auch da Hut ab, was der Mann in seinem Alter noch darunter schraubt. Simon Jocher noch mit Rang 30 immerhin ja, unter den Top 30 gerade so mit dabei. Und sonst, du hast, glaube ich, schon die vorderen Plätze angesprochen. Monet, wie gesagt, holt den Podestplatz, nachdem er im Super-G ja tatsächlich nicht im Ziel ankam und sich da auch deutlich ärgerte. Das heißt, da wurde einiges wieder gut gemacht. Franjo von Alm, da gab es ein paar lustige Bilder nach seiner Goldmedaille, wie er beim Après-Ski dann noch ordentlich.
Und sich kahl rasiert auch die beiden, ne?
Genau, kahl rasiert.
Und von Almen.
Ja. Genau, die da ordentlich ihre Medaillen gefeiert haben. Also ja, auch das sieht man ja seltener. War schön zu sehen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man es auf jeden Fall feiern kann. Ja, es war nicht ganz so zufriedenstellend. Also der Männercheftrainer Christian Schweiger vom DSV zum Beispiel hat gesagt, es sei richtig schlecht gewesen, was da im Speed-Bereich passiert ist. Es müssen wir in dem Sinne auch zustimmen, dass wir uns da gerade bei den Herren dann doch bessere Ergebnisse erhofft haben. Das kann sich allerdings ja auch einstellen, denn die Weltmeisterschaften sind noch nicht vorbei. Jetzt gerade aktuell läuft die Teamkombination, ein erstmalig ausgetragener Wettbewerb. Und dann freuen wir uns in den nächsten Tagen dann auf die technischen Disziplinen. Am Mittwoch mit dem Riesenslalom der Frauen und am Freitag ist der vor den Herren und am Samstag und Sonntag stehen dann noch die beiden Slalom-Wettbewerbe in Saalbach hinter Klemm an. Das dann also noch die Hoffnung für Lena Dürr, Linus Strasser und Co. Vielleicht noch doch Edelmetall für den DSV einzusammeln. Und dann kommen wir zum Rodeln, Benni. Und da lief es aus deutscher Sicht mit den Medaillen deutlich besser als in Österreich beim Alpinski.
Ja, so ist es. Das kann man durchaus sagen. Jetzt reden schon einige von einem Fingerzeig für Olympia unter Umständen, aber das ist natürlich noch eine Ecke hin. Was man aber sagen kann, das deutsche Team konnte die Österreicher rund um den Hackl-Schorsch weit hinter sich lassen, weil diese WM lief wirklich richtig, richtig gut. Am Ende warteten, jetzt habe ich die Medaillen nicht auf, ich glaube, es waren 7 Goldmedaillen am Ende. 5-mal Gold, 4-mal Silber und 3-mal Bronze am Ende. In jedem einzelnen der Rennen stand mindestens ein Deutscher auf dem Podest und ich glaube, wir müssen einfach das mal von vorne bis hinten durchgehen. Wir können ja erstmal, im Einsitzer fangen wir erstmal an, wo Julia Taubitz nämlich sich zur neuen Weltmeisterin küren konnte. Nicht nur das, denn auch der zweite Platz mit Merle Frebel geht nach Deutschland, David.
Ja, und das war der Beginn von zahlreichen Medaillen. Du hast es erwähnt, das sah bei den Männern ganz ähnlich aus. Max Langenhahn wird Weltmeister übrigens auf der Bahn von Whistler, also der Olympiabahn von 2010. Felix Loch wird Zweiter, Deko Kleisch aus Österreich belegt Platz 3. Tatsächlich ist Timon Granacciolo mit Rang 13 dann schon relativ abgeschlagen, aber ich meine Gold und Silber, wir wollen uns ja nicht beschweren. Doppelsitzerwettbewerb gibt dann Gold für Österreich, Ekle Kipp gewinnen vor Degenhardt Rosenthal aus Deutschland und Eidberger Machina aus ebenfalls im deutschen Team, also auch hier 2 Medaillen. Bei den Herren gewinnen Orla Müller-Gubitz, für mich überraschend, die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften. Bots Blume aus Lettland werden auf Platz 2 verwiesen. Wendel Alt, ja, somit das Werbeduo auch von der IBSL oder von FIL gewesen, belegen den Bronzerang. Und Eggert Müller, das erste Mal ja in der Besetzung der Weltmeisterschaften dabei, sind am Ende auf Platz 5. Und die Teamstaffel, das gehört ja immer dann zum guten Ton dazu, ist auch erfolgreich für Deutschland. Gold, Österreich holt Silber, Kanada holt Bronze. Und dann gab es noch die Mixed-Single-Wettbewerbe. Auch hier war Deutschland erfolgreich, zumindest in dem Mixed-Singles-Bereich holt Deutschland Gold vor den USA und Österreich. Und dann in dem Doppelsitzer-Mixed-Wettbewerb gibt es Silber für Orla Müller-Gubitz und Eidberger Machina. Wendel Alt und Degenhardt Rosenthal holen die Bronzemedaille. Also Medaillen bis zum Abwinken. Guck mal, dass sich das bis Cortina hält, wo auch immer dann gefahren wird. Das ist ja immer noch nicht klar.
Ja, so ist es. Und vielleicht noch ein Wort zu Felix Loch, der übrigens einen neuen Rekord einstellte. Nämlich gewann er jetzt seine 11. Medaille bei einer WM. Das ist, damit ist er neuer Rekordhalter. Parallel dazu holt Max Langenhahn dreifach Weltmeistertitel. Julia Taubitz war wieder unfassbar erfolgreich. Wow, also Hut ab, auch an Felix Loch, der ja zwischendrin in den letzten Jahren auch mal durchaus haderte, dass er dann nochmal so zurückkommt, ganz, ganz stark.
Ja, da haben wir echt Fragezeichen gehabt, ob er da vorne, ganz vorne dauerhaft nochmal reinfahren kann in die Weltspitze, aber die Antwort ist eindeutig ja. Und deswegen herzliche Gratulation ans deutsche Team für diese tollen Ergebnisse bei der Rodel-WM in Whistler. Wir melden uns nachher nochmal wieder mit dem Eiskanal, wenn es dann um Bob und Skeleton Weltcup in Lillehammer geht. Vorher machen wir aber links eine Pause und melden uns dann mit Noko, Skispringen und so weiter. Weiter, wieder. Bis gleich.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take wieder mit dem restlichen Wintersport. Und wir starten mit der nordischen Kombination. Der Weltcup hat in Otepää in Estland Station gemacht. Das ist für die Damen leider schon das vorletzte Weltcup-Wochenende überhaupt gewesen. Saisonfinale in Oslo, dann nach der WM. Für die Herren ist es das drittletzte Wochenende gewesen und wir können als Überschrift über dieses Wochenende wählen. Natürlich ist Vincent Geiger in guter Form, aber Nathalie Armbruster scheint sich so langsam an das gelbe Trikot zu gewöhnen und möchte das natürlich in Oslo dann auch gewinnen.
Ja, so ist es. Also nach ihrem Doppelerfolg ja an dem Wochenende, wo sie tatsächlich zweimal direkt erfolgreich ganz nach vorne fahren konnte. Jetzt ihr dritter Weltcup-Sieg in Otepää. Das war dann im Individual Compact auf der Normalschanze, wo sie sich gegen Ida-Marie Hagen und Haruka Kasai durchsetzen konnte. Dabei wieder auch einen Podest, noch ein dritter Platz von ihr dabei gewesen. Also, aber auch bei den Damen war es ja nicht nur Nathalie Armbruster, die echt performt hat, sondern auch Jenny Novak, die sich zum Beispiel beim Massenstart auf Rang 3 sich vor Nathalie Armbruster sogar setzen konnte. Da gab es einen japanischen Doppelsieg, bestehend aus Yuna Kasai und Haruka Kasai. Aber ja, das macht richtig Spaß. Und du hast schon angesprochen, Vincent Geiger, Hut ab, was der gerade auf die Piste bringt. Da wieder einen Weltcupsieg dabei gewesen, auch nochmal auf dem Podest gewesen. Neben einem Sieg von Jarl Magnus Rieber.
Also, auf seiner Abschiedstour, ja.
Genau, also auch das eine Geschichte. Die nordische Kombi bietet gerade so viel. Vielleicht ist das natürlich auch wieder die deutsche Brille. Auch, aber es ist, ja, man denkt schon viel zu weit nach hinten, was da nächstes Jahr folgen könnte.
Ja, genau. Also waren noch einige Top-10-Ergebnisse dabei, eben abseits von Geiger und Armbruster, hast du bereits erwähnt. Also ja. Bereits am Freitag Julian Schmid und Terenz Weber auf Platz 5 und Platz 7. Wir müssen jetzt nicht alles einzeln durchgehen. Maria Gerbo zum Beispiel am Sonntag noch Platz 7. Wir müssen es jetzt, wie gesagt, also nicht jeden Wettbewerb 1:1 durchhauen, aber es zeigt einmal mehr, dass die nordische Kombination begeistert kann und begeistert. Zumindest bei uns ist das der Fall,
ja.
Weswegen wir auch bei Olympia fleißig bei den Tickets zugeschlagen haben für die nordische Kombination. Benni, auch wenn ich dich gefragt habe, wo sind eigentlich die Frauen, bis uns wieder uns wie Schuppen von den Augen gefallen ist.
Da war ja was, genau. Ja, hätten wir natürlich gerne auch mitgenommen. Aber genau, ja, wir werden tatsächlich bei der WM in Cortina und Antholz mit vor Ort sein nächstes Jahr.
Bei der WM sogar.
Bei der WM, bei Olympia, mein Gott, das ist schon angeboren hier. Biathlon-WM in Antholz, weißt du? Man kennt's ja fast richtig. Nur von dort.
Ja, auf jeden Fall. Also falls ihr Wünsche habt, was wir uns da angucken sollen oder besser gesagt, welche Eindrücke wir euch vermitteln sollen, dann schreibt uns das gerne. Ja, wir hoffen sehr, sehr stark, dass wir nicht den letzten Normalschanzenwettbewerb der nordischen Kombinierer bei Olympia ever sehen werden. Das wäre so ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ehrlicherweise. Ja, genau. Dann drücken wir erstmal die Daumen für die Weltmeisterschaften und gehen zum Skispringen. Auch da sollten die Adler fliegen. Benni hat es ja bereits in der Einleitung erwähnt. Beim Super Bowl ist es natürlich geflogen für die Philadelphia Eagles und in Lake Placid wurde auch geflogen. Beim ersten Frauenweltcup in den Vereinigten Staaten ever. Kann man auch da als Überschrift über das Wochenende wählen, dass, glaube ich, die DSV-Damen-Ergebnisse so ein bisschen das kaschieren, was die Herren gerade nicht auf die Schanze bringen, unter anderem in Abwesenheit von Pius Paschke.
Ja, so ist es. Also bei den Herren muss man wirklich sagen, läuft es weiterhin gar nicht. Stichwort Pius Paschke vielleicht direkt. Wurde jetzt auch nach Lake Placid entschieden, ihn erstmal aus dem Weltcup zu nehmen, bis es dann zur nordischen Ski-WM geht. Es tut ihm, glaube ich, auch ganz gut, weil, wie gesagt, wir haben ja diese erste Hälfte des Saisonstarts mit ihm verfolgt, wie viele Weltcupsiege dabei war, wie er die Skisprungwelt zerstört hat, förmlich. Und das ist einfach nicht der Pius, den wir in der ersten Hälfte der Saison gesehen haben. Ganz anders wiederum, David, um da vielleicht auch direkt auf die Ergebnisse bei den Damen einzugehen, neben zwei Weltcup-Siegen von Nika Preutz, übrigens immer noch Jahrgang 2005, muss man immer noch hinzufügen, haben die Damen richtig abgeliefert. Agnes Reisch auf einem richtig starken zweiten Platz, Selina Freitag auf der Großschanze dann daneben noch auf Rang 3, das ist top. Und auch dann nochmal ein vierter und fünfter Platz von Freitag und Reisch im zweiten Wettbewerb. Also da sieht es richtig gut aus.
Ja, auf jeden Fall. Das lässt sich blicken und das hat sich auch im Mixed-Team-Wettbewerb durchgesetzt, den wir am Samstagabend der dortigen Zeit gesehen haben. Agnes Reisch, Philipp Raimund, Selina Freitag und Andreas Wellinger setzen sich dadurch mit knapp 13 Punkten Vorsprung vor Norwegen und Österreich. insgesamt, das müssen wir auch immer dazu sagen, weil es uns wichtig ist, sind leider aber auch nur 8 Teams am Start. Das war in Willingen noch anders, da waren es 10, aber die Reise nach Lake Placid nehmen dann vielleicht doch nicht alle auf sich. Und dann kommen wir natürlich auch gerne noch auf die Herrenergebnisse zu sprechen, denn dort gab es natürlich auch noch 2 Einzelwettbewerbe. Im ersten Wettbewerb ist, und das kann man sagen, endlich mal wieder Johann André Vorfang erfolgreich vor Jan Hörl und dem ja im ewigen Formhoch befindlichen Daniel Tschofenik aus Österreich. Marius Lindwig wird 4. Wir freuen uns, dass Gregor de Schwanden 5. wird für die Schweizer und Maximilian Ordner scheint jetzt tatsächlich einen Top-10-Platz im Weltcup abonniert zu haben. Ebenso wie mein lieber Freund und Kupferstecher Rennika Ido, der sowohl einmal Platz 8 und Platz 10 belegt in den beiden Einzelwettbewerben. Das war sehr erfreulich und wie im Umkehrschluss muss man auch sagen, nicht erfreulich, weil er an beiden Tagen besser ist als der beste Deutsche. Am Samstag Rang 16 für Andy Wellinger, am Sonntag Rang 11 für Andy Wellinger. Meistens rund um Michael Heiberg platziert, der an diesem Wochenende bekannt gegeben hat, dass er seine Karriere beenden wird.
Ja, das hat uns natürlich auch noch begleitet. Mittlerweile ja nicht mehr, man sieht ja jetzt auch bei den Ergebnissen, wie wahnsinnig die Österreicher drauf sind, ob das ein Tschofenik, ein Hörl, ein Stefan Kraft oder ein Maximilian Ordner oder ist, auch ein Markus Müller, der dazu jetzt gestoßen ist mit einem starken 12. Platz. Da ist Michael Heiberg leider nicht mehr ganz vorne regelmäßig dabei, aber ein Mann, der uns ja doch viele Jahre auch gemeinsam begleitet hat.
Silber bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi im Team, bei den Weltmeisterschaften 2015 in Forlun, 2019 in Seefeld, bei der Skiflug-WM am Kulm und im Mixteam 2017 in Lahti. Natürlich, er ist Juniorenweltmeister gewesen 2010, das ist natürlich lange das Attribut gewesen, bevor er eben ganz groß in die Weltspitze kam und seit jeher ja, der Teamkollege von Stefan Kraft ist schlechthin. Ja. 5 Einzel-Weltcup-Siege in der Weltcup-Tour, also 2015, 2016 waren diese Engelberg und seinen ersten Sieg. Beim Schlussspringen 2015 von der Vierschanzentournee, wo er am Ende in der Gesamtwertung auf Platz 2 gelandet ist. Also der Hai bringt viel Spaß ins Skispringen und vor allem auch die besten Fanclubs, wenn die dann im Hai-Kostüm immer am Berg Isel stehen. Das wird es dann in den nächsten Jahren nicht mehr geben.
So ist es. Genau, aber die Saison ist noch nicht zu Ende. Vielleicht machen wir das ja am Ende auch nochmal im Abwasch mit vielen anderen Abgängen.
Böbrüder, Jan Magnus Rieber, wer da nicht alles kommt.
Da kommen noch ein paar, auf jeden Fall. Es ist absurd, aber ich glaube, so viel erstmal hierzu. Genau, wir freuen uns und hoffen, dass es bis zur nordischen Ski-WM dann auch wieder für die deutschen Männer ein wenig besser wird. Gerade für einen Pius Paschke, der dann hoffentlich wieder erfolgreich dazustoßen kann. Und bis dahin behalten wir das halbe Auge darauf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und am Freitag Freitag um 8 Uhr habe ich einen TV-Tipp für euch. Guckt euch gerne die Qualifikation zum FIS-Ski-Jumping-World-Cup in Sapporo an, denn ein gewisser Noriaki Kasai hat angekündigt, dass er wieder dabei sein will, unter anderem ja auch bei der WM in Trondheim, also sein Heimweltcup ist die Gelegenheit, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Der 52-jährige Flugsaurier von der Insel Hokkaido wird sich dann also von der Schanze schmeißen, um uns alle wieder zu entzücken und das japanische Team in Staunen zu versetzen. Mal gucken, was Ryoyo, Ren und Co. dann so für Augen machen, wenn sich der alte Mann da wieder runterstürzt. Ich hoffe, dass es diesmal nicht Rang 51 in der Quali und wenn er sich doch mal qualifiziert, Rang 31 im ersten Durchgang ist. Parallel dazu gibt es noch Damenskispringen in Ljubno, auch das mit besonderen Vorzeichen, wie ich finde, denn Sandro Pertile hat ja solchen Austragungsorten dann doch so einen kleinen Schubs gegeben, dass sie dann vielleicht irgendwann aus dem Weltcup rausfliegen, sollten Herren und Damen nur noch zusammen Weltcup-Wochenenden bestreiten.
Genau. Kann man dann wieder drüber streiten? Ich bin gar nicht so negativ darüber. Bei Ljubno sage ich auch tatsächlich, ich kann die Schanze nicht wirklich leiden, aber ich glaube, die kannst du genauso wenig leiden.
Es wird gut angenommen. Es wird, ja, das stimmt. Also es ist Zakopane des Damenweltcups, das kann man schon so sagen.
So ist es.
Aber es wird tatsächlich mega gut angenommen von den slowenischen Fans und gerade solche Austragungsorte wie Villach, Hinzenbach und Ljubno werden eben Leidtragende sein, wenn diese Entwicklung kommt. Aber das müssen wir an anderer Stelle diskutieren. Langlauf-Weltcup, können wir euch sagen, war nicht an diesem Wochenende. Also gibt es nichts von Peter Schlickenrieder in France zu berichten. Dafür gucken wir dann dieses Wochenende nach Forlun im WM-Ort von das richtige Jahr könnt ihr euch in der letzten Folge anhören. Gibt es dann die WM-Generalprobe an diesem Wochenende, da guckt also gerne rein. Und morgen, Benni, morgen startet sie endlich mal wieder. Wir hatten jahrelang keine Biathlon-Weltmeisterschaften. Endlich geht es wieder los. Das erste Mal in der Lenzer Heide in der Schweiz. Und das geht direkt los mit deinem Lieblingswettbewerb.
Ja, es geht mit der Mixed-Staffel los. Morgen gegen 14:30 könnt ihr einschalten. Genau, komm, wir können ja auch mal ganz kurz gucken, wer für die Deutschen an den Start geht. Nee, steht, glaube ich, noch gar nicht fest, wenn ich jetzt hier nicht. Zumindest ist das Tableau noch nicht da mit den Athleten auf der IBU-App. Aber naja, jedenfalls die Mixstaffel, damit geht es direkt los. Und es geht ja jetzt, also David, wir können uns jetzt auf eine richtig geile Woche freuen, weil am Freitag dann direkt der Sprint der Frauen, am Samstag dann der Sprint der Herren und abgeschlossen dann mit den beiden Verfolgungen am Sonntag. Es geht in die Vollen und es geht um ganz, ganz viele Weltmeister, die wieder auf uns warten.
Und parallel dazu die technischen Events bei der alpinen Ski-WM.
So ist es. Ja, die Highlight-Wochen des Wintersports stehen uns bevor, kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Bevor es dann ja wieder so ein bisschen austrudelt, also genießt es.
Erstmal kommt Trondheim noch, das ist das Beste von allen.
Deswegen ja die Highlight-Wochen.
So, richtig. Und am Montag, da ist die IBU wieder auf unserer Seite, ist kein Rennen, deswegen können wir wie immer den Montag als Pausentag nutzen. Da haben wir inzwischen ja sogar den Weltradsportverband, die Weltbiathlon-Union, alle auf unserer Seite. Also alle richten sich nach On The Pitch. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit. Viel Spaß in der Lenzer Heide und wir melden uns dann nochmal ganz kurz mit den zweiten Eiskanal-Ergebnissen vom Wochenende. Ich mach's ganz schnell. Weltcup in Lillehammer, sowohl für Skeleton als auch für Bob, und wir starten mal rein mit den Skeleton-Wettbewerben. Und das hatten wir tatsächlich auch noch nicht allzu oft im Weltcup-Zirkus, wenn ich mich an die letzten Monate und Jahre erinnere, dass nämlich ein chinesischer Weltcup-Sieg bei rumspringt im Skeleton. Lin Queenway oder Queenway Lin in dem Fall, wie ihr wollt. Er gewinnt vor Samuel Meyer und Markus Watt. Axel Jung wird Vierter im Skeleton-Wettbewerb. Bei den Damen gibt es kein deutsches Podest. Susanne Kreher landet auf Platz 5. Im Monobob wird Laura Nolte Dritte. Und ja, dann geht wieder das altbekannte Thema los. Was machen Friedrich und Lochner so in den großen Bobs? Im Zweierbob ist Friedrich vor Lochner erfolgreich gewesen. Und dann im Viererbob Lochner vor Friedrich. Also da hat sich das Ganze einmal rumgedreht. Im Damen-Zweierbob bei den Damen, logischerweise, gibt es ein dreifach deutsches Podest. Mhm. Team Nolte vor Team Kalicki und Team Buckwitz. Und im Skeleton-Mix-Team auch kein deutsches Podest. Pfeiffer, Keisinger auf Platz 5, Krea Jung auf Platz 7. Das sind die Ergebnisse aus Lillehammer. Und ich kann euch sagen, es geht nächste Woche weiter in
Lillehammer.
Diese Woche weiter in Lillehammer.
So ist es, genau. Ja, warum auch nicht? Da warten wieder Monobob, Zweierbob und Viererbob ganz klassisch auf uns. Werden offensichtlich einfach mal 2 Wochen in Lillehammer mitgenommen. Und genau, so viel, glaube ich, hier zum Bob erstmal.
Ja, und dann melden wir uns nach einer kurzen Unterbrechung wieder mit Handball, Tennis, Leichtathletik, Radsport, Darts, Eishockey, Basketball, was noch so alles auf unserer Liste steht. Bis gleich.
Er war ein Künstler am Ball, ein Magier zwischen den Linien, doch Roberto Baggio war auch ein Spieler und Mensch voller Widersprüche. Ein Buddhist in einem katholischen Land, ein Star, der den Starkult verachtete. Er begeisterte die Fans von Fiorentina, Juve, Milan, Brescia, doch er passte nirgends in ein Schema. Warum lieben ihn die Italiener aber bis heute trotzdem und was macht ihn zu einer unserer 100 Fußballlegenden? Das hört ihr in unserer neuesten Podcast-Folge der 100 Fußballlegenden.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im dritten Take wieder. Zunächst einmal mit dem Handball. Nach der Weltmeisterschaft geht endlich die Bundesliga wieder los und die ein oder andere prominente Stimme im Handballjournalismus sagt, ja, die MT Melsungen wird mindestens einen Titel holen. So Florian Nass kürzlich in einem Interview mit dem Kollegen Finn-Ole Martins von Dein. Ich bin gespannt, ob seine Prognose eintritt. Das erste Ergebnis spricht schon mal dafür, 30 zu 23 gegen Göppingen.
Ja, es geht direkt so weiter, wie die Saison zuvor pausiert hatte. Richtig stark. Jetzt auch Göppingen deutlich geschlagen. Aber das gehört auch zur Wahrheit dazu. Die Verfolger, die legen auch ordentlich los. Ich denke da zum Beispiel an die Füchse Berlin, die ja wirklich einen Kantersieg einfahren konnten gegen den ersten VfL Potsdam. 36:19 hier im Derby, kann man ja fast schon sagen. Was am Ende ja relativ wenig Feuer hatte, aufgrund des Ergebnisses. Aber es kam ja auch zu einer echten Top-Partie zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg. Unter anderem aufgrund eines unfassbar starken Wolf zwischen den Pfosten konnte man hier 31-25 gegen Magdeburg gewinnen und damit, ich glaube, den achten Saisonsieg in Folge feiern. Auch das zeigt, dass da Momentum aufgebaut wird, was natürlich auch zumindest so ganz leicht den Druck auf Melsungen aufbaut. Parallel dazu können wir uns für unser zweites hessisches Team ebenso freuen, denn die HSG Wetzlar konnte auch Bietigheim schlagen mit 28-27. Da sieht man gerade so ein bisschen Stabilisation, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wichtiger Auswärtserfolg. Jetzt Rang 13 für das Team, das ja am Ende der Saison einen neuen Cheftrainer bekommen wird. Frank Carstens hört ja auf. Übrigens zum THW, 11. Pflichtspielsieg in Folge, wenn ich gerade richtig gezählt habe. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Europapokal dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Die European League Hauptrunde beginnt unter anderem ja auch mit der MT Melsung, aber heute Abend gleich 20:45 gegen den THW Kiel. Also da heißt es auf jeden Fall schon mal hingucken aus deutscher Sicht. Am Mittwoch dann Kielce Magdeburg, Füchse Federica und ja, das sind die Champions League Partien aus deutscher Sicht. Also Handball geht wieder auf Vereinsebene richtig ab. Das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich beschäftigen und begeistern. Und wir springen ganz kurz zum Tennis, lassen die News aber größtenteils einfach raus, können euch sagen, dass Simona Halep aufhört, ihr Karriereende bekannt gegeben hat, die Siegerin von den French Open 2018 und Wimbledon 2019. Oder hast du noch was aus dem Tennis
zu berichten? Naja, dass Novak Djokovic wahrscheinlich jetzt auch sehr, sehr bald sein Comeback geben wird. Er wird jetzt beim Turnier in Doha, beim Masters, wahrscheinlich schon wieder mit von der Partie sein. Was ja erstmal eine gute Meldung ist, weil wir erinnern uns ans Halbfinale gegen Alexander Zverev, was er ja wegen einer Muskelverletzung abbrechen musste. Deswegen die Grande Dame des Männertennis, die noch da ist, wird sehr, sehr schnell wieder, Gott sei Dank, starten.
Ja. Das hoffen wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir natürlich auch auf Sascha Zverev, der jetzt ein bisschen geguckt hat. Ja, Belag wechseln, Sand, French Open ist, glaube ich, das größte Ziel, wenn es dieses Jahr um einen Grand Slam-Titel zu kämpfen gilt bei ihm. Und dann kann ich euch noch kurz sagen, dass ISTAF Indoor hat stattgefunden in Düsseldorf. Traditionelles ja inzwischen Leichtathletik-Indoor-Meeting mit einer Weltpremiere, denn statt dem Weitsprungbalken gibt es jetzt die sogenannte Take-Off-Zone. Die Trainer und Athleten sind größtenteils nicht ganz begeistert. Ich muss mich da als Leichtathletik-Traditionalist auch tatsächlich noch ein bisschen reingucken und tue mich damit schwer. Ich kann verstehen, weshalb man die Entwicklung jetzt genutzt hat. Ja, Malaika Mihambo war am Start. Yemisi Okundeye als Erste im ISTAF Indoor am Ende erfolgreich die Kugelstoß-Olympiasiegerin, die sich jetzt in der Weltspitze zu etablieren scheint. Also auch die Leichtathletik-WM geht so langsam los und ja, das mit dem Weitsprung, Balken, der kein Balken mehr ist, das ist für Bundesjugendspiel-Nostalgiker sicherlich was Schönes.
Ja, das stimmt wiederum. Natürlich, da denken wir alle sehr gerne zurück. Mehr oder weniger erfolgreich wahrscheinlich.
Manche auch nicht, ja.
Manche auch nicht, genau. Aber ja, genau, da geht es jetzt so langsam wieder los. Man merkt da auch so ein bisschen, dass wir so ein Stück weit mit langsamen Schritten aus dem Winter ausbrechen. Aber so eine Ecke ist es noch. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ob sich das Ganze bei internationalen Wettbewerben durchzieht, können wir euch allerdings noch nicht sagen. Genau, dann kann ich euch aus dem Radsport noch kurz berichten, dass wir da diesen schweren Unfall auf Mallorca hatten, der Trainingsgruppe der deutschen Bahnradfahrer. Und das hat jetzt zur Folge, dass unter anderem so viele lädiert sind vor diesem Unfall, dass bei der Bahnrad-EM in Heusden Zolder, die in Belgien stattfinden wird, kein deutscher Männervierer an den Start geht. Also das hat dann doch seine Konsequenzen, dieser Unfall. Klar sind jetzt niemand ist so schwer verletzt, dass er den Sport nicht weiter betreiben kann. Trotzdem hinterlässt es seine Spuren und auch da werden wir natürlich dann berichten, wenn es soweit ist. Und wir kommen zum Snooker und zum Darts und da darf Benny gerne mit dem Snooker anfangen, bevor wir dann über den ersten Premier League of Darts Abend in Belfast reden.
So ist es. Genau, beim Snooker steht in dieser Woche stehen die Welsh Open an und tatsächlich aus deutschsprachiger Sicht ist mal wieder ein Spieler im Hauptfeld dabei und das sogar bei seinem, also es war sein Debüt im Hauptfeld eines Snooker-Turniers für Florian Nüssle, der 1-4 gegen den Granden Mark Williams verliert in der ersten Runde, aber naja, immerhin ein Frame hier auch für sich entscheiden konnte. Die erste Runde läuft da noch, also mehr in der kommenden Woche. Und genau, neben, vielleicht um das vorwegzunehmen, dem ersten Proto-Turnier, was gestern am Montag stattgefunden hat, was tatsächlich Rob Cross im Finale gegen Joe Cullen gewinnen konnte, stand, wie du schon richtig sagtest, der erste Premier League-Abend in der letzten Woche am Donnerstag an. Und ja, der Weltmeister von vor 2 Jahren, Luke Humphries, war direkt erfolgreich, im Finale dann auch sehr deutlich, 6:1 gegen Chris Doby. Zuvor aber auch Michael van Gerwen im Decider geschlagen und sich auch gegen Nathan Espinel deutlich durchsetzen können. Wahrscheinlich der verdiente Sieger auch an diesem Abend, oder?
Ja, also das hat sich auch so gezeigt, finde ich, im Abend im Durchgehen. Es war natürlich gleich ein spektakuläres Spiel recht früh, van Gerwen gegen Littler. Littler früh rausgeflogen, van Gerwen gegen Humphries verloren und Chris Doby war dann wirklich ohne Chance. Das hat man klar gesehen. Ich bin gespannt, wie das dieses Jahr so losgeht. Er hat auch nach dem Spiel gesagt, Luke Humphries, es wird dieses Jahr recht eng. Also niemand, der so ganz weit abgeschlagen unten in der Tabelle rumgurkt. Grüße an Gary Anderson an der Stelle. Gucken wir mal, was dieses Jahr dann läuft. Abend 2 in Glasgow, bereits ja diese Woche. Das geht jetzt jede Woche so, bis im Mai dann das Finale in London steigt. Und da ja, kann es ja unter anderem ja auch recht spät erst zu den großen Duellen kommen, jetzt am Donnerstag. Also Littler gegen Humphries zum Beispiel, die können erst im Finale aufeinandertreffen.
Genau, du hast ja schon angesprochen, das Spiel Littler gegen van Gerwen, was van Gerwen im Decider für sich entscheidet. Übrigens verliert Luke Littler diese Partie mit einem 114er Average. Ja. Also, wow, Hut ab an beide Spieler, hier auch an Michael van Gerwen, der offensichtlich das Feuer auch wiedergefunden hat, sondern Luke Littler natürlich dann auch unbedingt schlagen zu wollen. Vielleicht sind das die 5%, die jetzt van Gerwen auch wieder helfen, in den nächsten Wochen dann auch um Titel wieder mitzukämpfen. Und ja, wie es da weitergeht, sehen wir ja schon sehr, sehr schnell, nämlich übermorgen geht es ja schon weiter.
Ja, genau, so sieht's aus. Und dann kommen wir zum Eishockey, da können wir es auch recht schnell machen. Das erste Mal seit über 10 Jahren sind die deutschen Eishockeyfrauen wieder bei den Olympischen Winterspielen dabei. Sie haben sich die Qualifikation gesichert jetzt unter der Woche. Dazu gratulieren wir ganz herzlich. Am Wochenende startet dann auch die Bundesliga wieder rein. Da gab es jetzt, wie gesagt, dann die kurze Länderspielpause. Und dann blicken wir auch da wieder drauf. Also wie gesagt, die Damen sind bei Olympia mit dabei. Im Basketball können wir euch sagen, ja, Dennis Schröder wird so rumgereicht. Die ganzen Trade-Experten und Vereinswechsel, da sind wir beide, glaube ich, nicht ganz so tief drin. Also verweisen wir an der Stelle vielleicht dann doch eher auf andere Angebote und kommen stattdessen auf das zu sprechen, was diese Woche so ansteht. Am heutigen Abend zum Beispiel mit dem Spiel Bayern München gegen Skyliners Frankfurt. Warum ist das interessant? Es ist für beide die Generalprobe für das Pokalfinale vor, was am Wochenende in Weißenfels stattfindet. Bayern München gegen die Centenics, gegen die Heimmannschaft quasi, und die Skyliners Frankfurt am Samstag gegen Bamberg. Da geht es um den vielleicht ersten Pokalsieg für die Hessen seit über 20 Jahren.
Ja, die Skyliners, die sich da ja auch ein wenig Selbstbewusstsein anfüttern konnten durch diesen knappen Sieg gegen den direkten Konkurrenten Göttingen. Skyliners immer noch auf Rang 16, aber da schon mit 4 Siegen Vorsprung auf den Abstiegsplatz Göttingen. Können natürlich da jetzt vielleicht auch ein bisschen Rückenwind mitnehmen. Für Göttingen natürlich umso ärgerlicher, dass mit einem Punkt diese Partie mit 94-95 auch verloren ging. Also da auch das Glück ist da aktuell nicht auf der Seite der Göttinger. Aber ja, genau. Mal sehen, ob die Skyliners da jetzt auch im Pokal erfolgreich sein können und da diese kleine Strähne mitnehmen können. Wie gesagt, mit Klassenerhalt sieht es ja aktuell gar nicht so schlecht aus.
Ja, absolut. Da hat man gegenüber Göttingen doch deutlich die Oberhand. Und dann kann ich euch aus der Euroleague noch berichten, dass Alba verloren hat, zu Hause gegen Roter Stern, und die Bayern bleiben zu Hause im neuen Spielort weiterhin gut aufgelegt, 76-67 gegen Lyon. Er stand jetzt wieder mit Monaco zusammen auf Platz 6, das wäre der direkte Playoff-Einzug für die Bayern. Das ist doch eine schöne Nachricht für den deutschen Basketball. Und wir melden uns dann gleich wieder mit dem Fußball in aller Bandbreite von A bis Z. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Benny, wir liegen gut in der Zeit. Ich hoffe mal, das kriegen wir jetzt auch gut über die Bühne. Die erste Hälfte des Viertelfinals des DFB-Pokals der Herren liegt hinter uns. Ich würde sagen, damit steigen wir ein. VfB Stuttgart 1:0 gegen Augsburg. Leverkusen in Verlängerung gegen Köln 3:2 nach Verlängerung. Es war das zweite Mal, dass man den Schiedsrichter im deutschen Profifußball im Stadion gehört hat. Und das nicht zur Kölner Freude.
Ja, es war eigentlich so eine typische Leverkusen-Situation, die wir spätestens seit der vergangenen Saison gut kennen. Köln spielt über weite Strecken richtig guten Fußball, überrascht die Leverkusener und geht in der 54. Minute 2:0 bereits in Führung. Und am Ende kommt es, wie es kommen musste. Ja.
Bayern 04, Leverkusen.
Leverkusen, genau. Diesmal war es die 6. Minute der Nachspielzeit. Patrick Schick, der da zum 2:2 einnetzte. Leverkusen dreht die Partie durch Boniface dann in der 98. Minute in der Verlängerung. Und ja, man möchte meinen, spätes Jubeln der Kölner, als Rondic den Ball ins Tor brachte, Tor wurde, aber dann durch eben jenen Videoschiedsrichter in der 112. Minute dann doch noch zurückgenommen.
Ja, und somit sind die beiden Favoriten in beiden Spielen weitergekommen. Stuttgart gegen Leverkusen, also sicher, also nicht gegen, aber die beiden Teams im Halbfinale. Es gibt noch zwei Partien, die ausstehen. In zwei Wochen dann Arminia Bielefeld gegen den SV Werder Bremen und RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Welches Spiel davon im Free-TV läuft, liegt ja quasi auf der Hand. Dann kommen wir zum Bundesliga-Wochenende, würde ich sagen. Und wir starten da unten mit besagter Arminia, die... Es gibt, glaube ich, keine Expected Goals, zumindest nicht in der Fernsehübertragung in der dritten Liga. Beim glorreichen SV Sandhausen bestimmt... 4 Expected Goals hat, zumindest wenn man sich die Zusammenfassung anguckt. Am Ende gewinnt Sandhausen das erste Mal seit November 1:0. Jetzt Platz 10 in der Tabelle, Bielefeld Platz 8, inzwischen 7 Punkte von den Relegationsplätzen weg.
Ja,
Solala.
Solala, genau. Auch, naja, wenn man sich dann die Konkurrenz anschaut, die ganz vorderen Plätze ziehen etwas
wichtig,
weg.
Ja, genau. Dresden verliert bei Stuttgart 2. Es ist ein Rätsel, was da in Groß-Asbach auf diesem Fußballplatz diese Saison ausgetragen wird. Aber scheinbar nicht gut für Teams, die oben drin stehen. Da Cottbus zu Hause gegen Wiesbaden gewinnt, ist Aufsteiger Cottbus jetzt 3 Punkte vor Dresden. 4 Punkte vor Relegationsplatz Saarbrücken. Also es ist weiter spektakulär, welche Energie da an der Tabellenspitze steht. Und dann kommen wir in Liga 2. Und da können wir sagen, ja, der HSV hat gewonnen, Darmstadt befindet sich in der Krise, zu Hause gegen Elversberg 0:3 verloren, Nürnberg tumultartiger 4:3 Sieg in Magdeburg. Natürlich darf ja auch nicht passieren, dass Magdeburg zu Hause gewinnt.
Die können, das ist nicht unwahrscheinlich, also wir können davon ausgehen, dass die Möglichkeit besteht, dass Magdeburg bis zum Ende der Saison daheim auswärts alles gewinnt und daheim diese Schlappe einfach bis zum Ende durchträgt. Also und dann,
trotzdem aufsteigt.
Und trotzdem irgendwie unter die Top 3 kommt. Mal sehen. Also okay, Lautern ist da jetzt mit dem Sieg über die Hertha im Topspiel am Abend vorbeigezogen. Aber ja, es ist wirklich eine kuriose Situation. Gerade Nürnberg, als Schalker habe ich die Erfahrung gemacht, gegen Nürnberg locker gewonnen, dann gegen Magdeburg mies auf die Klappe bekommen und die Nürnberger, die bei uns die zahnlosen Tiger waren, schlagen jetzt irgendwie in Magdeburg. Warum?
Weil Magdeburg. Anders kann ich es auch nicht erklären. Dann haben wir am Sonntag noch 3 wirklich namhafte Partien gehabt. Die Eintracht aus Braunschweig, warum auch immer, mit Examinia-Trainer Scherning gewinnen gegen den Karlsruher SC, die inzwischen auf Platz 10 in der Tabelle abgerutscht sind. Der Wildpark am Ende mit einer 0:2 Niederlage aus Karlsruher Perspektive. Hannover gegen Düsseldorf ist auch ein schönes Erstligaspiel. 1:1, Düsseldorf Platz 5, Hannover Platz 7 und der erste FC Köln ist jetzt Tabellenführer mit 2 Punkten Vorsprung vor dem HSV und gewinnt gegen den FC Schalke 04 mit 1:0. Die Schalker jetzt, Benni, 6 Punkte auf Relegationsplatz 16, 1 Punkt hinter Darmstadt und Hertha. Wie geht's dem Schalke-Herz gerade?
Ja, da war mehr drin gegen Köln. Ich glaube, man hätte sich auch als Trainer durchaus mehr trauen können von der Aufstellung her. Leider übrigens, unser Top-Stürmer kurzfristig ausgefallen, weshalb unser neuer Mann im Sturm tatsächlich direkt zum Start reingeworfen werden musste, nämlich Bar, wie er heißt, muss man direkt an Demba Bar denken, ist er aber nicht. Köln durch einen ärgerlichen Fehler in Führung gegangen. Schalke drückt in der zweiten Pause mit Wechseln wie Antwia Jay und Armin Younes dann ordentlich auf die Tube. Vergeblich am Ende knapper Sieg für die Kölner, die damit natürlich auch die Tabellenspitze sich krallen. Aber ja, es, wie gesagt, zwei Partien gegen Magdeburg und gegen Köln in Folge jetzt gab, nach 5 Spielen in Folge, ungeschlagen. Alles okay noch, oder?
Alles okay noch. Das Oder sagt Elsie nicht ganz sicher, der Scherb. Aber ich sag mal so, Blau-Weiß hat mal wieder keine gute, Blau-Weiß hat gerade keine Hochkonjunktur. Ich glaube, darauf können wir es runterbrechen. Dann kommen wir ganz kurz in die erste Liga. Freitagabend, ganz ungefährdeter Sieg der Münchner Bayern, 3-0 gegen Werder Bremen. Am Samstag gibt es dann Niko Kovac, Heimpremiere als BVB-Trainer gegen den VfB Stuttgart. Niko Kovac verliert erneut in Dortmund. Bisher hat er alle Spiele in Dortmund verloren, inzwischen auch als BVB-Trainer, nicht nur als Gasttrainer. Stuttgart gewinnt 2-1. Gleiche Tordifferenz übrigens letztes Jahr im gleichen Spiel, da war es 0-1. Das weiß ich noch, weil ich war da. Dann machen wir weiter mit Freiburg, Heidenheim 1-0 im Baden-Württemberg-Duell. Ich glaube, wenn man sich die Tabelle anguckt, durchaus verständlich. Für Heidenheim ziemlich bitter. Wolfsburg erkämpft sich ja 0-0 gegen Bayern 04 Leverkusen. Das ist richtig stark. Die Wolfsburger spielen gerade einen guten Ball. Wolfsburg hat auch Glück, dass Leverkusen am Ende ganz knapp im Abseits steht, sonst wärst du auch noch Leverkusen geworden. Keine Tore ebenso bei Mainz gegen Augsburg. Es war eine torarme Konferenz. Außer beim Spiel, das ich getickert habe, wie schlecht ist eigentlich Hoffenheim? Also kann man bitte ganz schnell jemand Heidenheim und Hoffenheim in der Tabelle tauschen, dass Steffen Baumgart mit Union Berlin und Benedikt Hollerbach 4-0 in Sinsheim gewinnt?
Irre.
Wahnsinn. Ja.
Dabei auch noch der neue Stürmer von Union, Ljubicic, mit einem echten Traumdebüt, auch direkt mit Tor erfolgreich. Und ja, und da hat man den Unionern auf jeden Fall diese 3 Punkte geschenkt. Und mit diesen 3 Punkten kann sich Union ja auch tatsächlich so ein Stück weiter aus dieser Gefahrensituation rauskämpfen. Hat jetzt schon 6 Punkte auf die eben erwähnte TSG Hoffenheim. Und ja, es ist wirklich
10 auf Relegationsplatz, ja.
Genau, Heidenheim auf 16. Und Hoffenheim, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Also rein von den Namen her. Wir haben ja schon bei der Hinrundenanalyse draufgeschaut. Keiner weiß, warum es nicht funktioniert. Und ja, Ilzer steht enorm unter Druck, ne? Mit riesen Vorschusslorbeeren gekommen, aus Graz, glaube ich ja. Jetzt richtig unter Druck.
Ich kann dazu das Interview von Geiger empfehlen. Nach dem Spiel bei Michael Leopold könnt ihr unter anderem ja auch dann kostenlos bei Sky 90 zum Beispiel nachhören. Der Junge hat einfach keine Worte für das, was da gerade in Hoffenheim abgeht. Ja, wir haben im Sommer 90 Millionen ausgegeben. Aber ich bin einfach total sprachlos. Also die Situation ist da komplett außer Kontrolle geraten im Kraichgau. Das ist schon wirklich sehr, sehr fragwürdig, was da passiert. Jetzt übrigens auch gleiche Tordifferenz wie Heidenheim. Das wird ein spannendes Baden-Württemberg-Duell da unten um Platz 16. Topspiel übrigens dann Gladbach gegen Frankfurt. Man kann es so umreißen, am Ende verliert die Eintracht in der Liga dann doch irgendwie sehr selten. Die Gladbacher belohnen sich, wie ich finde, mit einem verdienten Punkt, den sie sich in dieser Saison deutlich häufiger verdient haben, als sie ihn bekommen haben. Am Sonntag gibt es dann das vermutlich spannendste Spiel zwischen den beiden, ja, Stand jetzt Absteigern. 2-2 Kiel gegen Bochum und Leipzig gewinnt 2-0 gegen St. Pauli.
Ja, so ist es. Kiel-Bochum, diese Punkteteilung hilft keiner der beiden Teams. Insbesondere ärgerlich, weil Boadu ja die Partie dann zwischenzeitlich noch vor der Halbzeit, glaube ich, mit einem Doppelpack auch pro Bochum gedreht hatte. Kiel gleicht dann aus und hat dann sogar noch, das Tor von Holtby, was dann auch zurückgenommen wurde in den 73. Das wären 3 wichtige Punkte gewesen für die Kieler. So, ja, bleiben beide eben ganz, ganz unten im Tabellenkeller.
Ja, genau, so sieht's aus. Und dann blicken wir nochmal ganz kurz auf die Frauenbundesliga, denn da ist es natürlich auch losgegangen, unter anderem mit einem 9-0 der Frankfurter Eintracht gegen Turbine Potsdam. Die Bayern haben gewonnen, Leverkusen spielt nur unentschieden und Wolfsburg ebenso gegen Köln. Das heißt, für die Tabelle Frankfurt und Bayern weiter im Gleichschritt mit 35 Punkten auf Platz 1 und Platz 2, Wolfsburg 32, Leverkusen 30. Und weil es so schön ist, gibt es direkt dieses Spitzenspiel unter der Woche, aber nicht in der Liga, sondern im Pokal. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt ist nämlich eines von 4 DFB-Pokal-Viertelfinals der Frauen. Da außerdem Leverkusen, Bremen, HSV, Gladbach ein Zweitligaduell und Hoffenheim gegen Wolfsburg. Gerade München gegen Frankfurt natürlich wirklich das Hingucker-Spiel. Alle 4 parallel Mittwoch 18:30.
So ist es. Ja, es geht direkt weiter in die Vollen und ja, ganz vorne an der Tabellenspitze muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, Leverkusen durch diesen Punktverlust gegen Wolfsburg. Da verlieren sie jetzt auch langsam an Boden auf die Tabellenspitze gegen die Bayern. 8 Punkte, da ja jetzt schon Abstand, ne?
Ja, und danach übrigens, das kann ich euch auch schon mal sagen, so ein bisschen ja, Länderspielpause in Blick nehmen in 10 Tagen gegen die Niederlande und am 25. gegen Österreich. Da gibt es also wieder Nationalspiele bei den Frauen. Und dann kommen wir vielleicht ganz kurz aufs internationale Geschäft, während wir gleich auf den Europapokal natürlich auch noch schauen, was ist international so passiert. Ja, können wir, glaube ich, recht kurz halten, weil da eben in England zum Beispiel Pokalpause war, aber auch da ist Besonderes passiert. Unter anderem ist Leicester gegen United aus dem Pokal geflogen. Manchester City gewinnt gerade so gegen den Drittligisten Leyton Orient mit 2-1. Stefan Ortega macht ein Eigentor. Wir haben unter anderem Chelsea, das rausfliegt gegen Brighton. Liverpool fliegt raus gegen Plymouth. Argyle, ein Zweitligist, 1-0, da das Aus für den Champions League-Tabellenführer, für den mit Abstand Premier League-Tabellenführer. Auch die Spurs fliegen gegen Aston Villa raus, also in England Pokalsterben angesagt.
Ja, wirklich. Also bei Liverpool kam das ja wirklich aus heiterem Himmel. Das hat man jetzt so nicht sich vorstellen können, aber ich glaube, man wird darüber bei dem Stand, wie du schon richtig gesagt hast, der Tabelle in der Premier League und der Champions League wahrscheinlich über langfristig darüber hinwegsehen können. Genau, und David, sonst gab es ja auch noch deine Kleinigkeit von deinem allerliebsten Lieblingstorhüter, Ortega, der bei Man City leider ja ein etwas ärgerliches Gegentor fangen musste.
Ja, es war keine schöne Woche, also oder keine schöne, ja doch, wenn man den Sonntag noch mit reinnimmt, City hat ja 5-1 bei Arsenal verloren Anfang Februar, gucken wir mal, wer da jetzt heute Abend gegen Real Madrid auf dem Platz steht, ich vermute, dass Ederson zurückkommt, wenn nicht, ja, gucken wir mal drauf, Tego gerade mit keinen schönen Wochen bei City, ich habe allerdings kein neues Video gefunden, wie Pep mit ihm dann nach dem Spiel gekuschelt hat, das müssen wir nochmal rausfinden. Kleiner TV-Tipp von meiner Seite, Mittwoch 20:30, das letzte Merseyside-Derby im Goodison Park, Everton gegen Liverpool. Liverpool nach dem Pokalausscheiden natürlich gewillt, das Ding im Derby rumzureißen. Everton kann das aber durchaus zu Hause. Wie gesagt, das letzte Mal, bevor es dann ins neue Stadion geht, was ja im Hafengelände errichtet wird für Everton. Die ziehen ja dann im Sommer um, wenn ich das richtig verstanden habe. International, ich denke, das reicht erstmal. Wir gucken auf den Europapokal. Da geht es unter anderem, wir arbeiten uns von unten nach oben hoch. Am Donnerstag im Playoff-Hinspiel für Heidenheim rund gegen Kopenhagen. In der Europa League haben die deutschen Teams noch spielfrei, weil die Eintracht direkt im Achtelfinale steht und Hoffenheim rausgeflogen ist. Aber in der Champions League gucken wir ganz genau hin. Heute unter anderem Borussia Dortmund zu Gast im Avalanche-Stadion gegen Sporting Lissabon. Bei Prime könnt ihr das gucken. Außerdem heute City gegen Real, Brest gegen PSG, ein französisches Duell und Turin gegen Eindhoven, ein Duell, das es in der Ligaphase bereits gab. Am Mittwoch Brügge-Atalanta, Rotterdam gegen Mailand und Monaco-Benfica, das gab es auch schon in der Ligaphase und die Bayern sind zu Gast im Celtic Park.
Ja, also gerade City gegen Real, was ja wirklich so früh, dass es so früh in der K.O.-Runde dazu kommt, das ist echt brutal. Also ja, da wird es auf jeden Fall für eines der beiden Teams schon direkt richtig schmerzhaft. Und ich glaube, das lässt sich auch dazu sagen, die beiden deutschen Teams hier im Rennen mit Dortmund und Bayern haben es verhältnismäßig solide erwischt. Da geht man als zwei Favoriten in diese Duelle und ja, kann den beiden nur alles Gute wünschen, dass es hier auch relativ unproblematisch in die echte K.O.-Runde geht.
Ja, das wünschen wir auf jeden Fall. Da gucken wir auf jeden Fall ganz genau hin, werden natürlich nächste Woche drüber sprechen, wie es dann nach den Hinspielen so ausgeht. Es gibt ja dann natürlich auch noch die Rückspiele. Dann haben wir noch zwei News hinten raus. Zum einen, dass Dr. Felix Brüch aufhören wird mit der Schiedsrichterei auf Profiniveau. Der 49-jährige Jurist aus München wird dann nach Stand jetzt 352 Erstligaspielen. Er ist ja Rekordschiedsrichter, auch trotz der Tatsache, dass er ja vor ein paar Monaten lange durch eine Verletzung pausieren musste. Ja, eben, dass die Pfeife an den Nagel hängen, heißt das dann so, weiß ich nicht. 5-mal DFB-Schiedsrichter des Jahres, 2-mal Weltschiedsrichter. Ein großer Name auf internationalem Parkett, auch der dann aufhört.
Voll. Auch ein Schiedsrichter, der uns ja echt lange begleitet hat. Ich glaube, auch einer der bekanntesten Namen, die wir so in den letzten 15 Jahren eben unter den Schiedsrichtern, zumindest unter den deutschen Schiedsrichtern kennengelernt haben. Und ja, da geht doch ein relativ großer für dieses Amt. Ein Name, der ja, vielen, vielen Fans durchaus bekannt ist, was bei Schiedsrichtern nicht immer der Fall ist.
Ja, sowohl positiv als auch negativ. Das kann man an der Stelle auch noch sagen. So, und wir hören auf mit unserer Funny News. Dirk Schuster, seines Zeichens ja unter anderem Trainer in zahlreichen deutschen Vereinsstandorten gewesen, ist jetzt Trainer in Georgien, Benny.
Ja, sorry, jetzt habe ich den Namen fast vergessen. Torpedo sonst was, ne?
Torpedo Kutaisi ist der neue Verein. Benny dachte schon, er wäre Nationaltrainer. Aber Willi Sagnol hat nicht Ja gesagt.
Ich wollte gerade sagen, genau, da lief es ja ganz gut. Aber deswegen hat es mich auch überrascht. Aber na gut, mal ein Abenteuer im Ausland. Andere zieht es nach als Trainer dann mal zwischenzeitlich nach China oder nach Saudi-Arabien. Da ist Georgien vielleicht die ehrlichere Wahl, auch wenn es fußballerisch und wahrscheinlich auch vom Gehalt her doch etwas weiter unten anzusetzen sein wird.
Davon ist auszugehen. Und da wir in den Funny News das letzte Mal über Thomas Reis gesprochen haben, ist zugegebenermaßen schon ein paar Wochen her. Thomas Reis und Samsunspor steht in der türkischen Super League weiter auf Platz 3. Also Europapokal mit Thomas Reis nächstes Jahr.
Wahnsinn. Ja, ein Team, was definitiv nicht so weit oben einzuschätzen war in der Super League. Hut ab, Thomas Reis, was er da offensichtlich gerade am Aufbauen ist, dass er ein guter Trainer ist. Ich glaube, das haben wir ihm nie abgesprochen. Das haben wir Schalker ihm auch nie abgesprochen. Deswegen alles Gute da, auf jeden Fall. Also ich gönn's ihm.
So, bevor wir jetzt noch über die Eredivisie sprechen, machen wir lieber den Laden zu.
Es reicht.
Und gucken fleißig Wintersport WM, denn die Deutschen stehen nach der Halbzeit in dem Teamkombi-Wettbewerb in Saalbach gar nicht so schlecht da. Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Jawohl, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.